Es ist total oft so, dass Leute sagen so, ja, du bist Psychologe, analysierst du mich jetzt, ne? Total oft so. Das ist ein bisschen so, als wenn du sagst, ach, du bist ein Metzger, stellst du dir mich jetzt gerade als Leberwurst vor, so. Das ist...
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Ladies and Gentlemen, hier sind Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa und...
Bastian Bielendorfer.
Wir müssen das irgendwann mal richtig aufnehmen. Das ist echt so cheesy, die Nummer, Alter. Wie geht's dir? Ich bin gut drauf.
Mir geht's sehr gut, Basti. Und dir? Du bist richtig gut drauf. Warum? Wieso bist du gut drauf?
Es gibt gute Nachrichten bei dir und bei mir.
Hau mal raus.
Ja, RTL zeichnet mein Programm auf und RTL
zeichnet doch mein Programm auf.
Dein Programm auf.
Ja, Mann, das ist schon geil.
Endlich können wir den Beef mal richtig austragen. Wir können nachher, weißt du, so wie auf dem Schulhof, so können wir Einschaltquoten vergleichen.
Ja, oh mein Gott, nee. Oh, shit.
Sogar im Abstand von einem Tag zeichnen die unser Programm auf.
Ja.
Das heißt, dein jetziges Programm Cosa Nostra und mein Programm Lustig aber wahr werden beide bei RTL zu sehen sein. Wir werden beide in Essen aufgezeichnet, im Kolosseum.
Ja, mega. Die Location ist halt auch richtig geil.
Super geiles Theater, 5 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt.
Ach so, stimmt ja. Und das ist ja gleich um die Ecke bei dir, gell?
Das ist um die Ecke, ist wirklich vor der Tür bei mir. Ich bin ja direkt an der Grenze zu Essen aufgewachsen und das ist halt mega. Also es ist wirklich, wirklich cool. Also ich habe es gestern erst erfahren, ich glaube, du wusstest schon einen Tag früher oder so. Und bei mir geht's erst jetzt diesen Mittwoch, nee, letzten Mittwoch ist in Vorverkauf gegangen. Und das ist halt einfach, ey, mein erstes Programm lief im WDR, das war schon richtig geil, aber RTL ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer, so. Ja, einfach krass.
Ich denke auch für die Zuschauer, die dann da hinkommen, ist halt auch, denke ich, lustig, wenn man mal vor Ort sieht, wie das dann abläuft, weil es eine Aufzeichnung von einer Show mit Cams und allem drum und dran, weil oft sieht man ja nur das Resultat und dann sieht man ja keine einzige Kamera. Und wenn du dann da drin hockst, denke ich, ist halt auch, ja, so eine Art Abenteuer.
Ey, TV-Aufzeichnung ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Ich meine, du hast ja dein erstes Programm schon bei RTL gehabt. Das ist einfach so irgendwie, man merkt auch, dass das Publikum so, weil das einfach, dass das nochmal was Besonderes fürs Publikum ist. Und man gibt sich natürlich selber auch Mühe. Ne? Also ich gebe mir jeden Abend Mühe, aber an dem Abend gebe ich mir halt nochmal 10% mehr Mühe, dass es geil ist.
Ja, ja.
Und das ist schon, weiß ich nicht, ist einfach, also wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, deine Show ist im Vorverkauf, meine Show ist im Vorverkauf, am besten gleich Karten für beide Shows kaufen.
Oh, genau.
Ich werde dich auf jeden Fall besuchen an dem Abend, nicht auf der Bühne, aber hinter der Bühne und werde mir das angucken, was du da machst.
Geil, Mann, danke dir, Mann.
Ich bin so gespannt, Alter.
Ja, das ist schon krass, Mann. Du gehst da hin, du weißt, das kommt im Fernsehen. Weißt, viele denken ja auch von uns so, ja gut, hey, die kennen das ja schon, die sind bei der Show, bei dir ist ja zum Beispiel auch Alle gegen einen, dass du da moderierst und auch durch den Abend führst in voll vielen Situationen, aber das ist nochmal was ganz anderes. Ey, ich war so aufgeregt damals, Basti, als meine Oldschool-Show kam, weil ich saß mit meinen Cousins vorm Fernseher und auf einmal kam so, jetzt nach der Werbung, Özcan Kosa mit Oldschool und ich war so, Maruk, der hat meinen Namen gesagt, weißt du, so richtig killer. Ey, das ist schon mega, ja. Ich kann auch jetzt unseren Zuhörern jetzt nur sagen, Leute, das ist echt pure Dankbarkeit, es sprudelt so aus einem raus, man ist so aufgeregt, denkt sich auch die ganze Zeit, oh mein Gott, wie wird das Feedback und die Nacht, man kann auch nicht schlafen, wie sind die Einschaltquoten gewesen, hat's den Leuten gefallen, weißt, man will ja nur die Menschen zum Lachen bringen, das ist ja das Einzige, was man will. Man hat jetzt keinen bösen Gedanken, den man da macht oder sich denkt, ach scheiß drauf, ob die es lachen oder nicht, ich war im Fernsehen, sondern man hat da immer noch so diesen Druck am nächsten Tag, weißt du, und wenn das dann einigermaßen befriedigend ist, so, dann lässt man sich kurz fallen und denkt sich, oh mein Gott, Alter, was waren das für krasse 24 Stunden jetzt? Das ist echt.
Das ist genau so. Selbst jetzt hier bei Alle gegen einen, was ich immer mit Elton mache, so, weißt du, man soll ja die Kommentare nicht lesen, aber klar lese ich Twitter so, weil das sehen halt eine Million Leute und da steht halt viel Scheiße, da steht aber auch viel Nettes und irgendwie, man kann dann auch nicht so loslassen. Und beim eigenen Programm, das ist ja dein Baby, so,
genau. Also,
das machst du halt 150 Tage im Jahr, trittst du mit dem Teil vor Leuten auf,
ja.
Und dann halt in diesem Moment so vor, das darf man halt bei Fernsehen niemals, also das ist das Allerschlimmste, wenn du dich richtig ficken willst, ich meine, du weißt es selber, dann stell dir den Moment vor, wie viele Leute dich sehen. Das macht dich kaputt, das ey. Ist das ist der krass, die absolute Hölle. Weil selbst wenn die Show nicht gut läuft, sagen wir mal, keine Ahnung, 500.000 Leute, das ist bei RTL nicht viel Zuschauer, aber sagen wir 500.000, dann ist das immer noch halt einfach mal 10-mal ein Fußballstadion. Das ist halt einfach krass.
Ja.
Und ich habe mich bei Alle gegen einen, was jetzt irgendwie 1,5 Millionen Zuschauer hatte, keine Ahnung, habe ich mich gefragt, wie lange dauert's, bis mich jemand drauf anlabert. Ne? Ich komme abends nach Hause, sitz im Taxi von der Show, fahre nach Hause, gehe am nächsten Morgen Brötchen holen und mache meine Haustür auf, bei mir hier in Köln. Und wirklich kein Scheiß, das war völlig surreal, weil das so lustig war. Ich mache die Tür auf und vor meiner Tür stehen zwei Leute und schmeißen gerade Geld in Parkautomaten, weil ein Parkautomat vor meiner Tür steht, drehen sich um und sagen, ey, du warst doch gestern bei Alle gegen einen. Und
geil.
Ich denke so, wow, das waren 7 Sekunden.
Geil, geil.
Das war echt krass.
Mega.
Und das, ich glaube, man darf nie aufhören, das zu genießen. Weißt du, wenn das aufhört, wenn du aufhörst, das geil zu finden als Gefühl, dann kannst du mit dem Job aufhören. So.
Ja, das stimmt.
Das muss weiterhin im Kopf bleiben, ey, das, was wir erleben.
Weißt du, was mir also heute dieses, passiert ist, aber das war auch richtig cool. Ich bin gerade
hast du dich wieder mit dem Taxifahrer geprügelt?
Nein. Nein, ich bin aus dem Hotel raus und bin gerade, wollte in mein Auto einsteigen und neben mir ist so ein Auto stehen geblieben und der Typ hat Fenster unten gehabt, hat nur gelacht, hat mich so angelächelt und ich so, hast du zurückgelacht? Aber das ging jetzt so 8-9 Sekunden. Keiner hat das gesagt. Und dann war ich so, hey, alles cool bei dir? Weil du dir, also, guck mal, der hat mir einfach nur durch sein Lächeln, weißt, so einen geilen Moment beschert und einfach auch eine coole, positive Energie für den ganzen Tag. Und der ist einfach weitergefahren, der hat nichts gesagt. Okay, vielleicht hat er sich gedacht so, hä, der Typ ist live voll hässlich und hat deswegen gelacht, keine Ahnung. Aber es war halt einfach ein geiler Moment, Mann. Das ist echt, man wünscht es jedem Menschen, hey. Weißt du, überleg mal, du bist Bäcker und dann sieht man dich irgendwo anders und jemand sagt so, hey, warte mal, bist du nicht der Bäcker? Und weißt du, von da und da und überleg mal, was für eine Wertschätzung.
Und dann wollen sie ein Foto. Ja. Ey, ich hätte gerne ein Foto, du hast diese geilen Brötchen, die gefallen mir richtig gut. Können wir ein Foto
können
machen?
Sie
so, ja klar,
das Weizenmischbrot ganz kurz mal so halten, so neben mir auch. Das wäre echt cool, Mann.
Ey, aber weißt du, ich lerne halt auch immer wieder Leute in unserem Job kennen, einfach, die dieses Gefühl verloren haben. Ja, also manchmal, nicht oft. Aber manchmal lernst du Leute kennen, wo du so das Gefühl hast, dieses, dass denen klar, also die wissen das noch im Kopf eigentlich, dass das krass ist, was ihnen passiert, dass man verdammt dankbar sein sollte, aber sie sind's nicht mehr.
Ja.
Und das ist traurig, weißt du, weil selbst auf der Ebene, auf der wir beiden jetzt sind, was ja, ich meine, du bist größer als ich, aber trotzdem einfach dieses so.
Was für größer?
Auf diesem
du bist größer als
ja,
ich.
Ja klar.
Ich bin 1,74.
Also ich bin. Was dann? Jedenfalls, du weißt, was ich meine. Auf dieser Ebene, wo wir jetzt schon sind, ist es ja trotzdem schon so krass, was einem passiert. Ich bin letztens, habe ich das erzählt, dass ich von Bullen angehalten worden bin und die mich da angucken und sagen so, das ist er. Und ich so, ja, das ist er. Und dann durfte ich einfach weiterfahren. So, ich hätte den Kofferraum voller Koks haben können oder eine tote Nutte auf dem Rücksitz oder so.
Nee.
Die haben mich einfach weiterfahren
lassen.
Holländische Grenze. Die haben gesagt so, ja, das ist er. Ich so, ja, das ist er.
Boah, wie geil
dann
ist
so,
das
denn? Können wir ein Foto machen? Ich so, ja, klar, machen wir ein Foto. Und die haben unser Auto nicht kontrolliert. Meine Frau, ich steige wieder ins Auto. Meine Frau guckt mich an so, Alter, ist das eine Scheiße. Und ich sag so, ja, aber ist geil, oder? Und sie sagt, ja, ist eine geile Scheiße.
Das ist aber echt cool. Die so, das ist er. Und du, ey, überleg mal, aber du hast wirklich was geschmuggelt. Oh mein Gott.
Ich sag jetzt nicht, was ich dabei hatte.
Aber, hey, weißt du, was ich mir aber letztens gesehen habe im Fernsehen, kam auf Six, kam eine Sendung, wo die Leute am Zoll erwischen in Australien. Und, ey, Alter, da haben die so einen Typenhops genommen, der 2 Koffer mit Kokain voll hatte. Und den haben die halt da an der Grenze erwischt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wie blöd muss man sein, im Jahr 2020, verstehst du, mit all dieser Terrorgefahr und dem und weißt du, wo die alles auseinandernehmen und vor allem in Australien, Alter, wo die sagen, es könnten Ungeziefer reinkommen, Keime, Lebensmittel, weißt du, wo die alles halt hardcore durchsuchen, sich zu denken, ja, also dass die mich da erwischen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und ich nehme jetzt einfach mal, der hatte 6 Kilogramm Kokain dabei, Alter. 6 Was? Kilogramm, oh Mann, ja, die haben so eine doppelte Wand gemacht bei seinen beiden Koffern.
Ich habe das auch gesehen. War das der Typ, der so ruhig geblieben ist?
Ja, so, der hatte so ein Hip-Hop-Outfit, so ein bisschen so...
Nee, ich habe letztens auch sowas gesehen, der Typ war total ruhig, so, ja, scheiße, habt ihr mich erwischt? Und ich denke so, Alter, scheiße, habt ihr mich erwischt?
Oh mein Gott.
Ey, du gehst für richtig lange in den Bau, Digga, was ist los bei dir? Das Krasse ist ja, es gibt ja Länder, wo halt auf Drogenschmuggel die Todesstrafe steht.
Ja,
ne?
Mann.
Malaysia, Todesstrafe. Ja. Und zwar, ich meine jetzt nicht, also nicht falsch verstehen, nicht für richtige Drogen, aber in Malaysia gibt es Todesstrafe für Haschisch. Wenn die dich da mit 2 Kilo Haschisch erwischen, mit Gras, dann bist du gefickt, die köpfen dich. Wie krass ist das?
Ja.
Ich meine, ich finde Todesstrafe, müssen wir nicht drüber reden, ich finde Todesstrafe falsch. Todesstrafe für Drogenschmuggel finde ich dann nochmal extra falsch. Todesstrafe für Grasschmuggel finde ich, Alter, wie krass ist das denn?
Hey,
aber viele Leute wissen solche Sachen gar nicht. Ne? Also ich glaube, dass viele Drogenschmuggler, die dann nach Malaysia, weißt du, das sind ja dann irgendwelche Ringe, die irgendwelche armen Schweine an den Start bringen und sagen, hier, ne, nimm mal das mit und so. Oder irgendwelche Leute, die es untergeschoben kriegen, weißt du, wo dann gesagt wird, hier, du hast 50 Gramm dabei und die wissen gar nicht, dass der ganze Koffer voll ist und so.
Ja.
Dass da darauf die Todesstrafe gibt, finde ich jetzt schon sehr krass.
Ja, Alter, also, guck mal. Auf jeden Fall ist das krass. Aber ich denke mir auch so, wenn es die Todesstrafe nicht geben würde, auch, verstehst du, einfach nur, Morok, wenn die dich erwischen, dann gehst du 10 Jahre in den Knast. Wenn du das nur mal so durchrechnest, verstehst du, wenn die sagen, keine Ahnung, die geben dir 5 Kilo Kokain und sagen, hey, wenn du das von A nach B bringst, kriegst du von uns 10.000 Euro. Und du denkst dir, boah, 10.000 Euro, so leicht verdient. Aber wenn ich mir dann überlege, ich weiß nicht, wie lange kommt man da in den Knast? Bestimmt 6 Jahre oder 7 Jahre, wenn du so 5-6 Kilo ja. Kokain dabei hast. Verstehst du?
Oh, Eigenbedarf kannst du da nicht mehr sagen. Ja, das ist für mich. Ich habe eine Party am Wochenende, 40. Geburtstag, wir lassen es alle gut gehen.
Ohne Koks kann ich nicht schlafen und so was. Hey, aber du musst echt mal überlegen, wenn du auch einen 400-Euro-Job hättest, okay, und dir denkst, okay, ich habe einen 400-Euro-Job, in einem Jahr sind es 5.000 Euro, in 2 Jahren verdiene ich 10. Aber hey, dann arbeite ich lieber 2 Jahre für einen 400-Euro-Job, anstatt zu sagen, ich werde 10 Jahre im Knast so richtig hergenommen, weißt du, von irgendwelchen Typen, Alter, die auch lebenslänglich drin sind und sich denken, so, Frischfleisch, oh mein Gott, ey, das würde, ey, ich würde zittern, Basti.
Alter, ja, also, ich hab auch diese Doku gesehen. Ja,
oh mein Gott.
Das ist ja das, schau mal, ne, also es gibt ja unterschiedliche Wege, wie diese Leute entdeckt werden. Ne? Auf der einen Seite klar die Hunde, ne? Also wenn jemals ein Hund am Flughafen auf dich zukommt mit dem Bullen und der setzt sich vor dich, dann lauf. Weil wenn er sich hinsetzt, das ist das Zeichen dafür, der Özcan, der hat die Taschen voller Koks. Ne? Die Hunde rasten nicht aus oder so, die setzen sich hin, das ist das Zeichen so, ne? Und dann wirst du, dann sagen sie, könntest du mal kurz mit dem Hund hinter die Kulissen kommen und wenn du dann was dabei hast, dann ist dein Leben vorbei. Dann gibt's aber ja noch andere Wege. Also die haben das bei dieser Doku, ich habe so eine ähnliche gesehen. Und da haben die dann halt so 2 Typen von der Kamera, die checken halt den ganzen Flughafen. Also die sehen halt irgendwie halt Kameras überall und die beobachten die Körpersprache der Leute. Sind halt Körpersprachenexperten. Und sehr viele dieser Drogenschmuggler machen das ja halt aus sozialer Not oder weil sie halt irgendwie mit dem Drogenkartell in Kontakt gekommen sind. Das sind ja keine abgeklärten, krassen, sagen wir mal so, Escobar hat sicherlich seine Scheiße nicht selber verschmuggelt, sondern der saß schön in Kolumbien und hat die Kohle abgegriffen und hat die armen Schweine hops gehen lassen, weißt du? Und Pablo Escobar.
Ja, aber.
Und genau so ist es ja auch.
Ja, bei diesen Leuten, die halt aus armen Verhältnissen kommen, wo die sich denken, Alter, das könnte mich und meine Familie retten oder keine Ahnung, ich mach das einmal, dann bin ich mein Leben lang befreit. Auch da finde ich es hart, dass sie das machen und man muss ja auch immer sich eins vor Augen halten. Am Ende sind es halt Drogen. Okay, das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ich schmuggel Schokolade und die Menschen, die es essen, denen geht's danach gut. Das sind halt Drogen und im schlimmsten Fall bringt es halt Menschen zum Tod.
Oh.
Genau. Aber ich denke mir so, weißt du, wenn du in Deutschland lebst, Verstehst du, in Deutschland, dein Arsch ist safe, Alter. Und es gibt halt Menschen, die wollen nicht arbeiten, damit sie einen gewissen Status in ihrem Leben haben oder sich denken, fuck it, Alter, ich hole jetzt meinen Schulabschluss nach und dann bin ich halt 4 Jahre wirklich broke und dann gehe ich noch studieren und dann bin nochmal 4 Jahre broke, aber dann habe ich wirklich so einen krassen Abschluss, dass ich einen geilen Job habe und Geld verdienen kann. Sondern dass sie sagen, ja, ich schmuggel jetzt mal was. Und ich würde das nie, alter Morok, wenn ich wüsste, ich habe in diesem Koffer 2 Kilogramm Kokain. Okay? Und ich wäre am Flughafen.
Du würdest richtig abgehen. So.
Morok, ja, man, würdest du daneben so Breakdance-Musik anmachen, würden sich, weil ich würde so zittern, Alter, dass die Leute sagen, hey, krasser Tänzer. Hey, ich könnte es nicht unterdrücken, so einen auf so, was ist im Koffer? Nix, Hundefutter. Weißt du, ich könnte es nicht. So einfach so locker flockig dann sagen, nein, ich muss jetzt zu einer Geschäftsreise. Ey, Alter, ich würde mir in die Hosen scheißen. Ich würde, nee.
Ja, das würde wahrscheinlich gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, wenn du dir während der Frage, haben sie da irgendwas, was sie verzollen mussten und du so, nein. Oh, und dann fließt dir so scheiße die Knie runter, weil so, nein, das ist alles gut, das ist total gut, bitte gucken Sie nicht in den Koffer rein.
Oh mein Gott, hey.
Ja, das ist sehr uncool.
Manchmal habe ich Angst, ja, Basti, wenn die Polizei nur hinter mir fährt. Habe ich einfach geil, Angst.
Ne? Du hast gar nichts gemacht.
Aber ich habe Angst. Ich weiß nicht warum.
Aber die Polizei, die hat so ein Bannfeld. Du musst mal drauf achten, wenn die Bullen die Autobahn runterfahren oder so durch die Straßen, auf einmal fahren alle nicht nur nicht nur ordentlich, sondern verkehrskonform, sondern richtig ordentlich. Im Umkreis von der Polizei, von einem nicht maskierten Polizeiwagen, so, die verdeckte Ermittler fahren alle nur 40, auch wenn 50 ist, weißt du, so nur zu safe. Und wenn die Bullen an dir vorbeifahren, nochmal so winken, so, hallo, ja, hallo, hallo, alles gut, bei mir alles gut. Das ist der Witz. Wenn die Bullen nicht zum Beispiel, als ich aus Holland jetzt kam, und die haben mich rausgerufen, und ich hatte nichts im Auto, nein, nichts, ich hatte auch keine Drogen genommen, gar nichts. Trotzdem habe ich mich total unwohl gefühlt, als ich auf den Parkplatz fahren musste, obwohl ich so dachte, so, die haben ja gar nichts gegen mich, es kann ja gar nichts passieren. So, ich habe jetzt nicht ein Kondom mit Koks im Arsch, ich habe mir gestern keine Drogen reingezogen, auch in der letzten Woche nicht, alles easy, ich war nur im Hotel, so. Aber trotzdem bin ich auf diesen Parkplatz gefahren, habe so gedacht, oh fuck, meine Frau nimmt mir so, oh fuck, und wir nachher so, warum haben wir eigentlich oh fuck gesagt? Wofür eigentlich? Ja. Es konnte doch gar nichts passieren.
Krass, ja, aber das ist halt diese Angst, ich weiß nicht, das ist so eine Grundangst, die waren jetzt bei mir hier in Köln, ich bin im Auto gefahren und neben mir kam Polizei. Die haben so rübergeguckt und ich war so, guck nach vorne, tu so, als wäre nichts. Und dann habe ich so angefangen, ich habe nicht mal rüber geguckt, sondern nur mit den Augen, habe ich so, du hast Wasser, trink Wasser. Aber erst als sie weg abgebogen sind in eine andere Richtung, habe ich mir gedacht, Alter, warum hast du jetzt, warum hattest du gerade solche Gedanken? Warum hast du gerade gedacht so, ich bin Kartellboss und ich darf jetzt nicht auffliegen oder irgendwas, ey, das ist, ich glaube, das ist so eine Grundangst.
Nicht in Amerika, weißt du, das Schlimmste, was die Bullen machen, ist, dass sie dann sagen so, jetzt kommen Sie mal mit uns auf die Wache.
Ja, genau.
In Amerika, wenn du beim Dritten, legen Sie das aus Ihrer Hand oder nehmen Sie die Hände hoch und du so noch dein Handy in der Hand hast oder so, ne? Du hast 3 Warnschüsse im Rücken und 2 im Kopf.
Ja.
Und das ist echt, ich habe schon so oft Videos gesehen, da so, put that weapon down, put it down. Und der Typ so steht da mit so einer Salatgurke vom Supermarkt, so hat keine Ahnung.
Ja,
ne?
Ja.
Total hektisch. Reißt du die Hand hoch, erschossen, tot. Und denkst so, okay.
Das ist heftig.
Aber es ist, auf der anderen Seite, ich habe auch Videos gesehen von Leuten, die, also das frage ich mich immer, also mir hat mal ein Polizist erzählt, du denkst immer, das gab's jetzt in Deutschland auch schon, ne, jemand, der mit einem Samurai-Schwert irgendwo rumgelaufen ist und dann erschossen wurde.
Ja, oh mein Gott.
Die Bullen haben die Anweisung nicht, also man würde ja denken, schieß dem doch ins Bein, dann fällt er halt um und greift dich nicht mehr an.
Ja.
Aber du lernst in dem Training, jemanden auszuschalten. Und ausschalten heißt halt Oberkörper, ne? Und der Oberkörper ist halt schlecht, da sollte man nicht reinschießen.
Ja.
Auch in die Beine nicht, aber ein Oberkörper ist halt extra schlecht.
Boah, das ist... Hey, aber Alter, manchmal denke ich mir auch so, weißt du, wenn du vor der Polizei stehst und das siehst du in solchen Videos, wo du halt sagst, wo auch auf, weil im Internet sind, wo dann Typen ein Messer in der Hand hat oder sonst irgendwas oder eine Eisenstange und die Polizei zieht eine Knarre und sagt, lassen Sie es fallen und die sind so, nein. Und dann denke ich mir so, Alter, Was denkst du? Weißt du, dass du das als Baseballschläger nutzen kannst, wenn die schießen, dass du das dann so zurück, weißt du, die Kugeln triffst und das dann so zurückfliegt? Warum? Ich würde sofort auf den Boden gehen.
Und die Antwort ist das, worüber wir eben sprachen, Drogenschmuggel. Wenn du dir vorher 7 Lines gezogen hast, denkst du halt, ja, ey, was wollt ihr denn von mir? Das ist dann stirbst du halt.
Ich
das
bin schon schnell. Tun, ich so. Kann schon schnell rennen, wenn ich will.
Ich kann sehr schnell, sehr schnell. Ich kenne jemanden, der angeschossen wurde. Und
was?
Das ist eine der großen, ja, ich habe doch im Knast gearbeitet.
Ah, stimmt.
Ich kannte einige, die angeschossen wurden, aber ich kannte auch jemanden, der jetzt kein Verbrecher war, der angeschossen wurde. Und das ist eine der großen Mythen des Kinos. Weißt du, in jedem Kinofilm, keine Ahnung, bei Lethal Weapon 1, der Bösewicht hat 3 Kugeln in der Brust und er ist eigentlich schon tot, aber dann springt er nochmal hoch und schießt doch nochmal auf Mel Gibson. So,
yeah,
weißt du,
yeah.
In jedem Film, bei Stirb langsam gibt's das, in jedem Actionfilm werden Leute angeschossen oder keine Ahnung, auch 24 mit Kiefer Sutherland, der ist ja glaube ich 37 Mal angeschossen worden und er rettet trotzdem den Präsidenten und so.
Yeah.
Wenn du angeschossen wirst, egal wohin, außer sie schießen den kleinen Finger ab oder so. Das ist nicht angenehm, aber dann kannst du immer noch was machen. Aber du wirst irgendwo getroffen. Bein, Knie, Oberkörper, Arm. Du bist weg. Nicht tot unbedingt, aber die Energie, die die Kugel überträgt, die Kraft ist so heftig und dein ganzer Körper schaltet in Alarmmodus. Du kannst nicht mehr aufstehen. Du kannst auch keine Waffe mehr hochnehmen und auf jemand anderen schießen. Wenn du angeschossen bist, liegst du einfach da.
Shit.
Und dann ist Feierabend.
Oh mein
das ist
Gott.
Das ist nur in Filmen so. Das ist komplett unrealistisch. Wie das in Realität sieht das ganz anders aus. Wenn du eine Kugel in der Schulter hast, eine Kugel in der Schulter hast, dann ist nicht mehr mit ich nehme die Waffe hoch und schieß zurück. Dann liegst du einfach nur noch da und bist froh, wenn du nicht verblutest.
Oh mein Gott, ey.
Also das haben zumindest alle Leute, die ich gesehen habe, die angeschossen wurden, haben mir das so berichtet und das glaube ich auch.
Ah ja, natürlich, Basti, mal ganz ehrlich, Alter, wenn ein Arzt dich impft und dir nur in den Oberarm sticht mit einer Nadel. Verstehst du? Dann kannst du deinen Arm 2 Tage nicht mehr anheben, Alter, weil du dir denkst so, ah shit, das tut so weh, ich kann nicht. Und jetzt überleg mal eine Kugel mit einem Durchmesser von 9 Millimetern, verstehst du? Mit einer Wucht, so wie du sagst, keine Ahnung, was für eine Beschleunigung das ist. Und reißt dir einfach, tritt in deinen Körper ein, zerfetzt kurz mal Fleisch und Knochen, tritt hinten wieder aus und du so... Naja, ich könnte schon zurückschießen, wenn ich...
Aber vielleicht bleibe ich doch lieber liegen.
Hey, oh mein.
Nee, die haben, das ist wirklich, auch bei schusssicheren Westen, das ist ja auch oft in Filmen so, dass der Held eine schusssichere Weste hat und dann kriegt er da ein paar Kugeln drauf und eine Minute später steht er wieder.
Ja.
So funktioniert das halt auch nicht, ne? Also,
okay.
Wenn du aus der Nähe auf eine schusssichere Weste schießt, brechen deine Rippen. Weil die Kraft, die dann, die Kugel wird ja abgefangen, ne? Und die ganze Kraft verteilt sich auf deinen Oberkörper. Die Weste, die Kraft ist ja noch da. Ist ja nicht so, das ist ja nicht Metall, sondern das ist Kevlar. Das verteilt es auf deinen Oberkörper. Und du liegst erstmal da und versuchst wieder Luft zu kriegen. So, aufstehen ist dann auch nicht. Du überlebst vielleicht, du blutest nicht und so. Aber trotzdem, wenn du Leute siehst, die auf eine schusssichere Weste eine Kugel gekriegt haben, da drunter ist ein blauer Fleck,
oh.
Der geht über den ganzen Oberkörper.
Oh mein Gott. Hey, kennst du das?
Kennst du Mythbusters bestimmt, oder?
Ja, Mythbusters kenne ich, aber ich wollte dir nur ein kurzes Beispiel nennen. Kennst du das, wenn du so einen Ball in den Solarplexus bekommst?
Oh ja. Yeah.
Und dann so, wo du keine... Hey, oh mein...
Ist wie ein Tritt in die Eier, Alter.
Ey, ich finde das sogar das noch schlimmer als Tritt in die Eier. Ich finde so Solarplexus-Schuss. Ich habe einmal gedacht, Alter, mir hat so ein Typ, ey, bestimmt so aus 3-4 Meter Entfernung so einen Ball da reingekickt. Alter, ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe keine Luft bekommen. Ich war so... Und ich habe... Ey, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt, Alter. Ey, das ist so... Und dann denke ich mir halt so, wie du sagst gerade, Kugel war übel. Also Mythbusters, sorry, Mythbusters.
Und dann, ich hab mal Paintball mit Kumpels gespielt und hatte das nie gemacht und einer kommt von hinten und erschreckt mich so, ne? Also der war direkt, kam durch die Tür neben mir und man darf ja beim Paintball minimal mindestens 10 Meter Abstand, ne? Weil die Kugeln kommen auch mit richtig Kraft daraus. Mhm. Das tut richtig weh, ne? Und wenn du die, sagen wir mal, aus 1 Meter auf jemand anderen schießt, dann ist das nicht wirklich gefährlich, aber es tut unfassbar weh. Und der Typ kommt neben mir aus der Tür raus und ich so ne, und zieh so 10 Kugeln an dem ganzen Körper von dem lang, so aus 1 Meter, ne?
Nein.
Und auch über den Solarplexus und der fällt nur so um und ich dachte, ich hab den getötet, ne? Ich so, oh Gott, ich hab ihn umgebracht, ne? Und er lacht nur am Boden so, du Huren, so. Das war nicht so geil.
Scheiße.
Bei Mythbusters haben sie mal die größten Mythen getestet aus Filmen, ne? Also so alle möglichen Sachen. Da waren so geile Sachen bei, weil du so, in jedem Film kommt das vor. In jedem Actionfilm schießt der Held irgendwann auf ein Auto und das Auto explodiert.
Ja.
Immer. Ne?
Stimmt.
In jedem Film.
Stimmt.
Und die haben das probiert mit jeder Waffe, die sie kriegen konnten. Am Ende haben sie mit einem fucking Flakgeschütz auf das Auto geschossen. Dann ist es explodiert.
Was ist ein Flakgeschütz?
Ja, Flakgeschütz, so ein Flugabwehrgeschütz, so eine riesige, weißt du, so eine Kanone halt, sowas wie eine Bazooka. Dann explodiert das Auto. Okay. Aber du kannst theoretisch, also ihr solltet das jetzt nicht testen, aber du kannst ein Maschinengewehr nehmen und kannst auf einen Tank schießen, also auf einen Autotank voll Benzin. Das Auto explodiert nicht, weil die Kugeln gehen da rein, da kommt das Benzin raus, aber es reicht einfach nicht, das Benzin zu entzünden, geschweige denn Explosion zu erzeugen. Da musst du schon Leuchtspurmunition nehmen, aber sowas hat halt nur das Militär. Aber das, was in Filmen, und das haben die mal getestet, könnt ihr bei YouTube nachgucken, das ist so geil, auch ob Indiana Jones, ob du zum Beispiel halt so eine Peitsche nehmen kannst und kannst sie einfach an einen Baum hauen und kannst dich dann da lang schwingen.
Ja.
Antwort: Nein, du stirbst. 90% der Fälle stirbst du, also ziemlich allem, was in Filmen möglich ist, stirbst du in real einfach direkt.
Boah, ja, aber hey, das muss ich dir auch mal sagen, zum Beispiel in Filmen hängen die ja manchmal an so einer Kante von einem Haus und hängen da ja, keine Ahnung, Alter, eine halbe Minute und dann ziehen die sich wieder hoch oder einer sagt, komm, und dann packen die noch jemand anderen seinen Arm und helfen dem noch mit hoch. Und ey, letztens war ich im Fitnessstudio, da hat mir so ein Kletterer, hat zu mir gemeint so, mach mal the dead man. Und ich so, was ist das? Der so, häng dich einfach nur ran und lass dich hängen. Also beide Arme an die Stange und häng einfach mal. Mal gucken, wie lange du es aushältst. Basti, nach 25 Sekunden, ich war tot. Ey, das tut so weh. Und ich habe wirklich... Und ich konnte in der Zeit, ich konnte ja genau, also in der Zeit konnte ich 15 Klimmzüge locker machen, ohne Probleme.
15 Klimmzüge hin, du Bastard?
Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt schaffe ich vielleicht nur noch 8, 9, weil ich echt lang nicht mehr trainiert habe. Aber
ich schaffe einen halben.
Ja, aber das ist ja nur Trainingssache. Aber hey, dieses Hängen, Alter, ey, das ist so übel, weil das ist ja wirklich einfach nur noch die Faszien, die dich so halten. Und das tut so weh und meine Hände umringen eine Stange. Und jetzt überleg mal, du bist nur mit den Fingerspitzen an so einer Hauskante. Nee. Also.
Keine Chance.
Das ist echt keine Chance.
Das ist komplett Fernsehen, das so ein Kino. Das funktioniert in Wirklichkeit nie. Das ist auch immer, wenn sich Leute dann festhalten an irgendwas, so ein Kran, der bewegt sich dann noch und fällt runter und die halten sich währenddessen fest. So funktioniert die Realität leider nicht. So,
ja.
Das ist einfach. Aber deswegen gibt's Kino, ne? Das ist obwohl auf der anderen Seite war es durch Zufall, es gab mal einen Japaner, der ist, glaube ich, aus dem 60. Stock gefallen. Also wirklich hoch und der hat überlebt.
Was?
Ja, der ist aufgekommen, der hat sich ein paar Knochen gebrochen und der hat das überlebt. Es gibt Zufälle, es gibt einen Typen, der ist dreimal vom Blitz getroffen worden und hat überlebt.
Das ist nicht dein Ernst.
Kein Scheiß, der ist in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen worden. Das Geile an der Story ist, sein Grabstein, wo der Typ liegt, ist von einem Blitz gespalten worden, nachdem der tot war.
Das ist nicht dein Ernst.
Der hat auf jeden Fall, entweder hat er irgendwie, weil er heimlich gesagt hat, Nist oder so, oder der hat irgendwie richtig, ey, es gibt halt, das Krasse ist ja im Leben, es gibt immer krasse Zufälle. Ich habe letztens, und das ist auch echt, das war nicht gefaked, Ende der 90er gab es in Australien einen Typ, der hat Krebs gehabt.
Mhm.
Und wurde geheilt und kam aus dem Krankenhaus und hat im Kiosk vor dem Krankenhaus einen Lottoschein gekauft. Nicht Lotto, sondern rubbellos.
Okay.
Und hat $10.000 gewonnen an dem Tag, wo er von Krebs geheilt wurde. Also krass.
Das ist echt krass.
Wie oft, krass. Aber warte ab. Und dann ist das Fernsehen aufmerksam geworden und hat ein Interview mit dem geführt und australisches Tough kam dann an und meinte so, ey, ja, bitte zeigen Sie uns das doch nochmal, wo Sie diesen Schein geholt haben. Ne? Und dann hat er da irgendwie was erzählt in der Kamera und das war wirklich fake, das war echt. Und der Typ erzählt halt, wie ihm das alles passiert ist und geht dann zum Schalter, an dem er das gekauft hat, das rubbellos, und dann meinten die Fernsehleute so, ja, kaufen Sie doch für uns nochmal eins, ne? Und er kauft eins, rubbelt und gewinnt den Hauptgewinn, $250.000.
Nein!
Live im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen von... wie krass.
Boah, wie krass.
Und der Typ, der ist fast ohnmächtig geworden. Und das ist, kannst du auch bei Wikipedia nachlesen, es war nicht gefaked, es war nicht gestellt, oh, das war auch vor Zeiten von Social Media, wo man sowas, heute ist ja alles nur noch gefaked. Ja. Und der ist fast kollabiert, ne? Der stand in dem Fernsehen, ich habe das Video gesehen, so ein schnauzbärtiger, geiler Australier, er steht da so, fuck. Und die dachten, er hat wieder einen Herzinfarkt oder so. Das war einfach so krass. Und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Der besiegt den Krebs, der gewinnt $10,000 an dem Tag, an dem er den Krebs gewinnt.
Oh mein
Dann
Gott.
Kommt ein Kamerateam, das Kamerateam filmt ihn, er kaut sich noch ein Los und gewinnt den Hauptgewinn. Das ist einfach,
ey, das
manche
ist
Menschen
echt,
haben halt sehr viel Glück, manche Menschen haben sehr viel Pech.
Oh mein Gott, aber das ist ja mal richtig hart. Dass der dann nochmal zurückgeht und dann nochmal 250.000 Euro gewinnt. Boah, das ist heftig. Alter.
Ich hatte diese, aber das gibt's mal, was, kennst du das? Also ich hatte letzte Woche was Privates, was super schwer war, so eine super beschissene Situation.
Mhm.
Und diese Woche hatte ich zwei Situationen, unter anderem das mit RTL, die wirklich wie so auf so einem Tablett reinkamen, weißt du, wo du so denkst, so krass, was kommt jetzt noch so? Einfach so, die riefen mich an, die sagten, ey, wir würden das gerne mit dir machen. Ich habe geheult vor Freude, ne? Ich habe mich so sehr gefreut darüber.
Geil.
Und dann eine Stunde später schellt mein Telefon und aus einer ganz anderen Ecke kommt das nächste und du denkst so, krass, Trauer und Leid im Leben und Glück und Pech, das ist halt so nah beieinander oft.
Aber ich glaube auch,
und
was die, Entschuldigung, ich glaube, die Wahrnehmung ist halt auch eine andere. Verstehst du? Ich glaube, wenn man eine ganz harte Zeit durchmacht und dann passiert so etwas. Guck mal, hättest du jetzt voll den Run, zum Beispiel. Verstehst du, du warst bei alle gegen, weißt du, moderierst du da bei alle gegen ein, deine Shows laufen super, du bist voll unterwegs, du hast super gerade auf Social Media, viele Follower etc., alles läuft super und dann heißt noch, ja Basti, hey hier, noch deine Aufzeichnung klappt auch, du sagst, hey Killer, Alter, alles läuft am Schnürchen, weißt du so, also es ist, ja, aber ich glaube dann, wenn so eine harte Zeit kommt, weißt du, wirklich eine harte Zeit und dann so etwas passiert, dann nimmst du das ganz anders wahr, du denkst dir, das Leben ist echt ein Auf und Ab, aber guck mal, es gibt auch wirklich tolle Momente und dann ist halt dieser Abstand zwischen den Emotionen ist halt deutlich größer und dadurch halt natürlich auch die Freude. Glaube ich
das
jetzt.
Stimmt.
Also
ja klar, weil der Graben halt krasser ist, ne?
Ja.
Also du hast an einem Tag einfach was, wo du da sitzt und verzweifelt bist und denkst so, Alter, das Leben ist so scheiße. Und am nächsten Tag kommt was, wo das Leben so gut zu dir ist, dann nimmst du das halt einfach nochmal intensiver wahr.
Ja.
Aber man darf halt, glaube ich, nie in dieses Gefühl kommen, das ist ein Ausgleich dafür. Weil es passiert was ganz Schlimmes und dann passiert was ganz Gutes und das ist ein Ausgleich. Es ist trotzdem alles, ich glaube ja, dass unser ganzes Leben, ich bin ja im Gegensatz zu dir überhaupt nicht gläubig und so, ich glaube halt, dass alles Zufall ist.
Ja.
Es ist einfach nur Zufall. Dass diese Scheiße in meinem Leben und das Gute am gleichen Tag, zur gleichen Stunde passiert, ist einfach ein absurder Zufall.
Ja. Ja, klar. Ich meine,
bei Schicksal und so glaube ich halt einfach nicht dran, weil Schicksal, wenn es Schicksal geben würde, ne, also einfach, dann würde es so viele Menschen auf der Welt geben, die so Gutes tun und trotzdem so schreckliche Sachen erleben, so, weißt
du. Du meinst so karmamäßig, dass es so etwas nicht gibt?
Ja, zum Beispiel Karma, ne, also Karma und aber genau, ja, Karma im weitesten Sinne, ne?
Mhm.
Es gibt Menschen, die tun so tolle Dinge oder sind so gute Menschen und werden trotzdem von so grausamen Sachen betroffen, so, weißt du, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Kinder, die in Afrika verhungern, irgendwas Schlimmes getan haben, um das zu verdienen. Weißt du, du kommst, das ist einfach Zufall, dass du dort geboren bist, dass du in Armut aufwächst, oder keine Ahnung, jemand, der die schlimmsten Nazi-Verbrecher, weißt du, die aller schlimmsten Nazi-Verbrecher sind teilweise uralt geworden. Die haben ein langes, gesundes Leben gehabt, obwohl die fürchterliche Dinge getan haben.
Ja, aber die Frage ist einfach, die Frage ist da, ist es was Gutes gewesen, dass sie lange gelebt haben? Oder ist es für sie...
weil sie noch länger gequält wurden von ihren Erinnerungen,
ja,
oder von ihren Schuldgefühlen?
Genau. Weil in dem Moment haben die sich vielleicht stark gefühlt, weißt du, in ihrer jungen Zeit, nur umgeben von Psychos. Und dann, Alter, wo dann diese ganze Welt von denen, diese Ideologie zusammengebrochen ist, die geflüchtet sind, auf einmal nicht mehr diese Privilegien hatten, die sie zuvor hatten und dann irgendwo sich verkriechen mussten, irgendwo in, keine Ahnung, in irgendwelchen Städten oder sonst irgendwas. Und dann wirklich 50 Jahre noch mit diesem Gedankengut, aber halt auch mit den Taten und diesem Leid, was sie diesen Menschen, ich glaube schon, dass das da die Festplatte ein bisschen kaputt macht.
Kann sein.
Ja.
Kann sein.
Das und es kann auch eine Form von, ja, klar, du glaubst jetzt nicht dran, aber so eine Art Strafe sein. Verstehst du? Für diese Bastardtaten, die die hatten.
Tja,
aber ich glaube auch, dass es so Zufälle, ich glaube auch, dass so eine Kombination, Zufälle und Schicksal, so, weißt du, so, manche Sachen denke ich schon, dass es so irgendwie passiert, wie es geschrieben steht, aber andere Sachen halt auch Zufall. Ich weiß nicht, ich bin da immer so im Zwiespalt ein bisschen. Da hat mir ein Kumpel, aber wo du mir das jetzt mit dem Lotto erzählt hast, hat mir ein Kumpel mal einen Witz erzählt, so ein Typ, das ist so ein Bastard-Witz, so ein Typ ist in der Arbeit, dann kommt sein Chef und meint so, hey Micha, du wirst befördert und du wirst ab jetzt Abteilungsleiter und verdienst 60% mehr. Und er so, oh mein Gott, vielen Dank. Und dann hat er noch seinen Lottoschein, den gibt er, weißt du, den hat er eine Woche nicht angeguckt, geht halt in den Lottoladen, gibt den ab und die so, hey, sie haben Hauptgewinn, 1,5 Millionen. Der so, oh mein Gott, hey, wenn ich nach Hause komme und das meine Frau erzähle, die wird durchdrehen. Und dann kommt er halt nach Hause, sitzt am Küchentisch und wartet die ganze Zeit und guckt halt aus dem Fenster und dann kommt seine Frau entgegen. Und gerade wo sie über die Straße läuft, kommt ein Bus und fährt sie um. Und er so, ah, Junge, wenn's läuft, dann läuft's. Das war richtiger Bastard.
Ja, das ist gut.
Da hab ich mir
ich habe ihn nicht geahnt.
Weil ich ihn auch nicht geahnt habe. Okay, ist ein mieser Witz eigentlich, so wenn du überlegst, aber.
Aber ist ein lustiger Witz.
Ja, ist ein lustiger Witz. So. Das,
ja.
Das war auch.
Wir wissen ja beide, wir würden das mit unseren Liebsten teilen.
Ja, natürlich.
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 Du Nein, aber das
klingt, wieso kam das jetzt so? Ja. Wieso kam das jetzt so bei uns beiden
natürlich.
So? Dieses natürlich.
Wieso? Nein, aber Alter, denk mal drüber nach über die krassesten Situationen in deinem Leben jetzt. Ich meine, du bist Papa geworden, ist noch was anderes. Aber berufliche Situationen so richtig, als das jetzt mit RTL zum Beispiel bei mir kam, wo ich mich mega gefreut habe. So,
ja.
Wenn du niemanden hast, mit dem du das teilen kannst, wenn du niemanden hast, dem du das erzählen kannst, ne? Weißt du, mit dem du, keine Ahnung, da mit einem Glas Wein drauf anstoßen kannst oder feiern gehen kannst,
ja.
Wenn du, dann bringt es doch alles überhaupt nichts.
Ja.
Also es ist doch völlig sinnlos.
Ja, natürlich.
Du brauchst irgendjemanden, dem du das mitgeben oder mit dem du deinen Erfolg teilen kannst.
Natürlich.
Deswegen Einsamkeit ist halt mega bitter.
Das ist bestimmt also, richtig bitter.
Die meisten Singles, die ich kenne, also weißt du, manchmal, wenn man in einer langen Beziehung ist, so ich bin jetzt 15 Jahre in der Beziehung, dann gibt's schon so Momente, wo man so Singles aus dem Freundeskreis, dass sie die irgendwie rumficken oder so, wo man dann schon denkt so, ja, das war schon nicht uncool damals. Aber man vergisst halt komplett, dass man halt auch total oft einsam war damals.
Natürlich.
Also als ich Single war zum Beispiel so, ich habe geile Situationen erlebt, aber auch Situationen, wo ich einfach einsam war, so wo ich mir gewünscht hätte, da wäre jetzt jemand so.
Ja.
Und das.
Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist genau das Gegenteil, Basti. Der ist echt, also ich glaube, der ist schon 20 Jahre lang Single. Der hat einen richtig guten Job, verdient richtig Asche. Der vögelt von morgens bis abends. Aber ich denke mir immer so, nee, nicht cool. Verstehst du? Also ich könnte das nicht. Also ich könnte das.
Ist er denn glücklich nach außen hin oder?
Ja, er ist wirklich, er ist auch total klar im Kopf und wirklich. Er sagt auch, hey, mega, guck mal, ich hab die und das sind so seine Glücksmomente. Auch für mich wäre das nicht so, wie du sagst, Alter. Manchmal, dass du halt einfach nach Hause kommst und sagst so, oder es passiert dir was Schönes, dass du weißt so, ich rufe jetzt meinen Schatz an und sag ihr das. Verstehst du? Und sagst du, hey Baby, ich habe heute eine Zusage bekommen oder hey, das und das klappt jetzt wirklich. Ich könnte es nicht. Ich könnte auch nicht. Irgendwie, ich bin auch ein Beziehungsmensch. Also ich kann nicht die ganze Zeit Single leben. Das könnte ich nicht. das könnte ich nicht. Und wenn ich dann auch in einer Beziehung bin, dann glaube ich, gehe ich auch eher auf, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit dann nach Hause komme, alleine bin und denkst, ah, cool, dass ich ganz alleine bin und die Couch ist nur für mich und ich habe den Fernseher nur für mich. Nee, das könnte ich nicht.
Ich glaube, es gibt Menschen, die so sind, weißt du? Also die das einfach, ne, also die das irgendwie nicht brauchen. Und dann ist es ja auch okay für die, so, ne? Also die sich so, keine Ahnung, denen das reicht, wenn sie irgendwie zweimal im Monat ein Date haben, ein bisschen bumsen, ein bisschen kuscheln, dann reicht das. So, ne?
Ja.
Oder so.
Ja.
Aber dieses wirklich mit jemandem zusammen sein, Dinge teilen, Erfolge teilen, so, das ist halt schon.
Nicht nur Erfolge teilen, auch die harten Momente teilen.
Klar.
Das ist genauso, guck mal, da gibt's auch dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, glaube ich. Ist das? Oder habe ich das jetzt? Oder geteiltes
Glück? Geteilte Freude ist doppelte Freude, ja.
Ja, oder, ja, oder habe ich.
Ja, ich, das ist so ein Gedanke, so sein Leid zu teilen, ist ja irgendwie auch scheiße, oder den anderen als Mülleimer benutzt. Aber wenn dich jemand wirklich liebt, dann ist er.
Nee, als Unterstützung. Als Unterstützung. Guck mal, Basti, weißt du, was mir mal passiert ist? Ich bin mal auf der Autobahn gefahren und habe gesehen, wie ein Mensch wiederbelebt worden ist beim Vorbeifahren. Also war ein Krankenwagen und wir sind einfach so, wir wurden einfach weitergeleitet und du fährst vorbei und ich habe halt nach links geguckt da und ich habe das gesehen. Alter, das hat mich so erdrückt im Auto. Ich habe gleich einen Kumpel angerufen und musste das dem erzählen. Verstehst du? Weil mir das war too much, Alter, in dem Moment so. Das hat mich fertig gemacht. Verstehst du? Und nachdem ich es ihm gesagt habe, habe ich mich so ein bisschen leichter gefühlt. Also einfach so, hey, ich habe das jetzt ausgesprochen, dass ich das schlimm finde. Ich glaube, das ist auch dieser Effekt, den man dann beim Psychologen hat, glaube ich. Weißt du, dass man jemanden hat, der einem zuhört?
Total. Ey, Mann, ich bin studierter Psychologe. Ich glaube nicht, dass jeder dahin muss. Aber ich glaube, dass wenn man Scheiße in seinem Leben erlebt, was auch immer es ist, mit dem man nicht klarkommt, wenn es was Banales ist, aber auch wenn es was Schlimmes ist, das tut sehr gut, darüber zu sprechen.
Ja.
Psychologe, also wenn du beim Psychologen bist, so, das ist ein sicherer Raum. Das heißt, das ist ein bisschen wie Beichte, aber ohne Jesus und ohne Gott. Ne? Also du sitzt da und du redest mit jemandem und der behält das für dich.
Ja.
Und einer der Hauptsätze der Psychotherapie ist so, jeder Gedanke, alles, was man sagt, ist erlaubt. Selbst wenn du was ganz Schlimmes denkst, so im Sinne von, ich will meine Frau umbringen, ne, also dann ist das zu formulieren und zu denken, das ist erlaubt. Das zu tun, ist es nicht erlaubt. Aber wenn dieses Gefühl da ist, es zu verbalisieren,
krass,
dann darfst du das auch denken. Nichts ist verboten zu denken, so. Du darfst alles denken. Und sich damit auseinanderzusetzen, warum beispielsweise willst du, ich will meine Frau umbringen, so, ne? Warum ist das so? Und wie kann man das ändern? Das ist auch Teil von Therapie, so, ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr jeden Tag darüber nachdenkt, eure Alte zu zersägen, ist das nicht gut. Aber dafür gibt's einen Grund, so, nämlich ihr seid nicht glücklich und ihr gebt's gegenüber euch selbst nicht zu oder was auch immer.
Mhm.
Ne? Und, ich glaube, dass sehr viel mehr Menschen, die Leute sind halt nicht bereit, zum Therapeuten zu gehen, viele Leute, weil sie glauben, das ist ein Zeichen von Schwäche. Dabei ist es vielmehr ein Zeichen von Stärke, dass man bereit ist, sich mit der Scheiße, die einen teilweise überfordert, umzugehen.
Basti,
simpel.
Hast du denn eigentlich, du hast ja Psychologie studiert, so wie du gesagt hast, gibt's da auch so etwas, das ist so eine Art so Psychoanalyse? Also ist es so, wenn du mit Menschen redest oder die beobachtest oder denen gewisse Fragen stellst, dass du dann ein Bild dir machen kannst von diesen Menschen? Also gibt es da irgendwelche Systeme? Verstehst du?
Das ist total oft so, dass Leute sagen so, ja, du bist Psychologe, analysierst du mich jetzt, ne? Total oft so. Das ist ein bisschen so, als wenn du sagst, ach, du bist ein Metzger, stellst du dir mich jetzt gerade als Leberwurst vor. So. Das ist ein Job, Alter. Ne, also ich glaube schon, dass man ein paar Sachen besser versteht, so ein paar Dinge, weißt du? Also dass man ein paar Mechanismen, die Menschen nun mal haben, sieht oder eher sieht.
Mhm.
Aber ich verstehe Menschen auch nicht besser als du oder ich. Menschenkenntnis und sagen wir mal, zu verstehen, warum jemand so ist, wie er ist, das ist unglaublich schwierig und das hat nicht so viel mit Psychologie zu tun. Eher andere Dinge. Zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, mich würde jemand überfallen, ne?
Mhm.
Dann würde ich immer Leute direkt ansprechen. Ich würde nicht Hilfe rufen, weil das ist ganz simpel, das ist auch aus der Psychologie Verantwortungsdiffusion. Also es gibt einen ganz bekannten Fall aus den 60er Jahren, da ist eine Frau in der Gasse in Brooklyn vergewaltigt und getötet worden.
Ach du Scheiße.
Und da waren 20, 30 Fenster mit Familien, die an ihrem Fenster saßen, es gesehen haben und kein einziger hat die Polizei gerufen. Der Name der Frau fällt mir gar nicht ein, ist aber ein ganz bekannter Fall aus der Psychologie und der Grund dafür ist Verantwortungsdiffusion. Ganz simpel, die Leute, die drumherum in ihren Fenstern saßen und gesehen haben, wie diese arme Frau abgestochen worden ist, die haben gedacht, ja, ich könnte jetzt die Bullen rufen, aber der Typ da drüben im Fenster, der hat bestimmt schon die Bullen gerufen. Oder warum macht der das denn nicht?
Mhm.
Ne? Und deswegen würde ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung, aus meinem Studium heraus, würde ich euch allen, wenn ihr Hilfe braucht, keine Ahnung, im Bus labert euch einer an und bedroht euch, dann nicht sagen, ey, Hilfe, kann mir mal jemand helfen, sondern zu dem Typen, der daneben sitzt, ey, sie, ihre Hilfe brauche ich. Die Leute müssen sich direkt angesprochen fühlen.
Okay.
Das funktioniert 1000-mal besser. Das ist zwar traurig, dass das so ist, aber wenn du 10 Menschen hast und du willst was von denen, musst du sie direkt ansprechen, weil wenn du das an diese 10 Menschen im Gesamten richtest, denkt jeder andere von denen so, ja gut, ich könnte es jetzt machen, aber warum macht der das neben mir nicht? Das ist zwar Kindergartenpsychologie, aber es funktioniert leider so.
Aber das ist ein super Tipp, um in solchen Situationen einfach Hilfe zu bekommen und im besten Fall sowas verhindern zu können. Das ist ja, mega.
Das ist wirklich so. Weil
wir müssen, ich muss dir nur ganz kurz sagen, Basti, ich muss dich jetzt nämlich direkt auch ansprechen.
Ja.
Wir müssen das jetzt beenden.
Was?
Ja,
wir müssen beenden?
Sie müssen jetzt aufhören zu reden, weil der Podcast ist zu Ende.
Ist das so? Ich muss jetzt aufhören zu reden, weil der Podcast ist zu Ende?
Ja, weil der Lars hat mir schon das Endeschild vor der Vergewaltigung gezeigt.
was er da mit dir macht, wenn du überziehst, ja. Weil du sitzt heute im Tonstudio und ich sitze zu Hause. Das heißt, du wirst gleich gebumst für unsere Sünden. Ist doch auch schön.
Oder so. Der hängt davon ab.
Okay, Digga, aber ich fand, dann sind wir am Ende.
Ja, ich fand, ja. Aber ich muss nochmal ganz kurz sagen, ich fand das ein super Tipp und ich glaube auch, dass man einfach so Gefahrensituationen reduzieren kann. Und ich wollte mich, Basti, du hast doch jetzt ein besseres Ende, oder? Jetzt als jetzt den Scheiß, den ich gerade gelabert habe. Weißt du, weil das war halt schon ein hartes Thema jetzt, so, die wurde abgestochen.
Hartes Thema, Vergewaltigung, abgestochen, gute Laune. Ja. Du hast jemanden gesehen, der wiederbelebt wurde. Wir sind heute der Gute-Laune-Podcast. Ja. Wenn ihr uns mal gut gelaunt erleben wollt, dann kommt zu unseren Live-Shows bei RTL. 10.11., 9. Mai, ne, so werden wir aufgezeichnet. Keine Ahnung, aber ihr könnt die Tickets jetzt kaufen, das ist gut. Nochmal hinten noch ein bisschen Werbung
dran. Genau, ein bisschen Werbung.
Bei uns wird keiner abgestochen und Verantwortungsdiffusion gibt's da auch nicht. Da ist einfach nur gute Laune angesagt.
Genau.
Und kommt vorbei. Und das war Bratwurst und Baklava.
Genau. Geht nicht davon aus, dass jemand anders die Tickets kauft, sondern hey du kaufst jetzt ein Ticket.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So verkaufen wir das. Hau rein, Digga.
Du auch, Bruder. Bis dann. Peace out, Leute.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Yeah.